Radio 1, der Berlinale Talk. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
Ja, und am Schluss, habe ich ja schon angekündigt, haben wir die große Freude, über eine Serie zu reden. Denn die Berlinale zeigt seit einigen Jahren auch Serien. Und das ist manchmal auch ein bisschen gemein, weil das ist ein Sechsteiler, glaube ich. Ne? Und ich habe also nur, wie alle anderen, drei Teile sehen dürfen. Man zeigt da also erstmal ganz klar zum Anfüttern. Und das ist so spannend. Also ich muss jetzt warten bis zum Herbst, glaube ich, bis ich erfahre, was das Ganze... Oder ihr verquatscht euch jetzt hier, kann ja auch sein. Also, aber das wollen wir natürlich nicht.
Nein,
natürlich nicht. Die Serie heißt House of Young, ist eine ARD-Produktion, also SWR, und kommt dann eben auch in die ARD und in die Mediathek in einem halben Jahr, sind länger sogar. Und ist wirklich unheimlich spannend und vor allem auch sehr, sehr gut gemacht, ganz toll gespielt. Begrüße erstmal ganz herzlich die Showrunnerin, so heißt das nämlich. Und außerdem ist sie Autorin, hat selbst schon auch ganz andere tolle Sachen gemacht, zum Beispiel Cleo.
Ja.
Das war auch wirklich ein Hammer, finde ich, muss ich nochmal sagen. Jetzt ist sie also mit House of Young da und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Regisseurin ist übrigens Mia Spengler, die auch eine ganz tolle Künstlerin ist. Und es ist ja eine Geschichte ja von, also auf drei Ebenen, von mehreren Generationen. Und man muss da immer höllisch aufpassen, aber man kommt's mit. Du hast ja immer wieder auch so Sachen eingebaut. Nicht, dass man so ein Muttermal hat zum Beispiel. Also Uschi Werner ist
Ursula
ja dann...
Ursula Werner.
Genau, Ursula Werner. Ich darf sie Uschi nennen, Entschuldigung.
Ich.
Also Ursula Werner, richtig. Ursula Werner ist ja dann jung und alt da und Emma Barding hat dann auch so, das, man erkennt es dann eben so. Aber eben ihr beide, streng genommen, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, sind die beiden jungen Frauen, die hier sitzen, Mutter und Tochter. Nicht wahr?
Korrekt.
Ja,
korrekt.
Richtig, da freue ich mich sehr, aber man muss es sich erstmal vorstellen. Ganz herzlich willkommen, sehr bekannte Darstellerin. Also einmal, wenn man die Schule der magischen Tiere zum Beispiel mag, da ist sie auch richtig mit berühmt geworden. Deutsch-Thai-Schauspielerin. Ganz herzlich willkommen, Pomina Gretz. Hallo,
Pomina
schön, dass du da bist.
Ja, danke schön.
Schön, dass du da bist, Gretz. Genau. Und ja, Stefanie ist auch Deutsch-Chinesin.
Ja. Ne?
Das zusammen. Ist in dem Zusammenhang wichtig, sonst müsste man es jetzt nicht betonen, glaube ich, aber für den Film ist es nicht unwichtig. Und dann haben wir Schloss Einstein natürlich, das ist immer schön, wenn man so früh anfängt, ne? Jeder kennt einen und dann mögen dann auch die Eltern und die Großeltern, weil die Kinder euch mögen. Das ist nämlich Clara Jaschop. Herzlich willkommen, ist Deutsch-Chinesin auch. Ja, jetzt haben wir euch also erstmal vorgestellt, was man zum Teil vielleicht gar nicht muss. Und jetzt mal die Frage erstmal an dich, weil das Serienformat liegt ja offenbar sehr. Es ist ja wirklich eine Arbeit, die du gerne machst. Und ich stelle mir das auch schön vor, weil man dann eben nicht nur einen langen Zeitraum hat, sondern das ist ja so vielseitig. Nicht, man arbeitet mit verschiedenen Leuten, auch eben dann mit Regisseurin, dem Regisseur zusammen. Also ist das so dein Traum auch gewesen, zu sagen, ich will mal in die Serie gehen?
Absolut, schon von Anfang an. Ich habe als Kind, gab es Serien ja im Fernsehen linear wöchentlich.
Ja.
Das heißt also, ich habe auch die Soaps geguckt, die täglich kamen, Verbotene Liebe, Marienhof, Unter uns, you name it. Und dann aber auch eben an den Wochenenden kam dann einmal die Woche Friends oder Charmed, ja. Gilmore Girls. Und das habe ich eben rauf und runter geguckt über Jahre und das sind richtig wie Freunde dann geworden. Also ein Teil des Lebens und sowas wollte ich auch immer kreieren und freue mich total, dass das jetzt mit House of Young auch geklappt hat.
Dr. House war mein Einstieg, war auch jede Woche, mal vorstellen, hat man gewartet, im Fernsehen sich das angeguckt. Heute läuft es natürlich anders. Wie ist es bei euch? Also letztlich ist ja auch Schule der magischen Tiere irgendwie eine Serie, wenn man so will. Natürlich sind das große, ausgewachsene Kinofilme, aber das serielle Arbeiten seid ihr beide gewohnt. Also auch Schloss Einstein, ne? Ist ja auch eine Art Serie. Also insofern gewohntes Format?
Ich muss sagen, es war schon irgendwie ein bisschen anders, weil, wie du jetzt gerade gesagt hast, ne, ich habe vor allem davor die Schule der magischen Tiere gemacht oder die drei Ausrufezeichen.
Genau, nicht zu vergessen.
Und das sind ja alles Produktionen, die eher an Kinder und Jugendliche gerichtet sind. Und das war jetzt so meine erste Produktion, also meine erste große Produktion, die halt nicht unbedingt an dieses Publikum gerichtet war, sondern halt eher an erwachsene Leute. Und da hatte ich auf jeden Fall Respekt vor. Aber habe mich total gefreut, dass ich den Weg jetzt so ein bisschen einschlagen kann.
Mhm. Drei Fragezeichen gab es den Grimme-Preis sogar.
Drei Ausrufezeichen, ja.
Ich sage das immer falsch, genau.
Das ist die Ausrufezeichen. Aber drei Fragezeichen Socken.
Ja, sehe ich gerade, genau. Aber Grimme-Preis stimmt auf jeden Fall.
Ja,
das ist
genau.
Eine große Ehre. Ne? Clara, wie war es bei dir?
Ja, also ich stimme Pundima absolut zu. Schloss Einstein war ja auch für Kinder gemacht eben. Und ich muss sagen, der Dreh bei House of Young war komplett anders als bei Schloss Einstein. Ich fand, es war tatsächlich anstrengender, aber auch also persönlich, es hat mehr Spaß gemacht für mich, weil ich liebe so Horror und Mystery und deswegen hat das perfekt für mich gepasst. Ich habe mich richtig drüber gefreut. Also ja, ich möchte es auch nicht wiederholen, aber ich stimme Ponima zu.
Stefanie, jetzt lass uns mal beschreiben. Also ich habe dir das ja schon mal so unter uns gesagt, man kann so denken, ja, es ist so wie Dark, aber übersichtlicher. Nicht, also wenn Sie Dark kennen, ich mag das sehr, aber ich gebe es offen zu, bei mir im Haus wohnt sogar ein Darsteller, der Dark mitgespielt hat, der immer sagt, er hat bis heute noch nicht so ganz verstanden, was er mal gespielt hat. Aber gut, wie ist es jetzt hier? Also wir haben ja drei zeitliche Ebenen, die du bedienst.
Genau, es gibt die Gegenwart, dann gibt es das Jahr 1999 und das Jahr 1949. Und wie du gesagt hast, Clara ist die Mutter von Ponima. Das geht insofern, als dass Clara in den 90ern auftaucht als Figur, Jessie, und Ponima dann in der Gegenwart als die Tochter der Erwachsenen, Jessie. Und so kann man sich das eigentlich vorstellen, dass eben auch in den 40ern gibt es dann wiederum die Eltern von Jessie, die dann in diesem Haus auftauchen. Und so entspinnt sich dann ein Familienkonstrukt über drei Generationen.
Was übrigens immer, da gehe ich nur auf Dark, weil die tolle Simone Bär das gemacht hat, die leider nicht mehr lebt, aber das ist ja auch immer eine Castingleistung. Das habt ihr auch hinbekommen, finde ich. Dann muss man Leute auswählen. Das sieht man manchmal gar nicht auf den ersten Blick, diese Ähnlichkeit. Erst im Spiel, wie war das hier?
Das war in vielerlei Hinsicht herausfordernd, auch vielleicht noch mal mehr als mit Dark, weil natürlich mussten wir über drei Generationen eine glaubhafte Familie in jeder Zeitebene, aber eben auch darüber hinaus erzählen. Also wer spielt Jessie Jung und wer spielt sie dann als Erwachsene? Auch da brauchte man ja dann eine Ähnlichkeit, dass man die Figuren wiedererkannt. Aber bei uns war dann eben noch die Herausforderung, dass wir einen sehr asiatisch geprägten Cast haben. Und da die Schauspielerinnen zu finden, die teilweise vielleicht auch noch gar nicht so bekannt sind, das war dann die nächste Herausforderung, gedoppelt dann nochmal mit allem, was ich gerade schon gesagt habe.
Also es ist eine tolle Entdeckung, auch dabei hast du völlig recht, ihr nur nicht, weil man euch kennt natürlich auch in einem anderen Kontext, aber wie war das für euch beim Spielen, auch wenn man das dann liest, das sind ja immerhin sechs Teile, das sind ja dann auch sechs Drehbücher, die Teile sind nicht sehr lang allerdings, man sagt mal so 25 Minuten
im Schnitt.
Aber wie war das für euch, sich dann zurechtzufinden und auch zu wissen, ich bin ja mehrfach sozusagen da, meine Figur existiert auf verschiedenen Ebenen.
Also was bei mir schwierig war, ist, ich wusste nie, wer ist meine Tante, wer ist meine Oma, wer ist meine Tochter, bis ich dann realisiert habe, die 18-Jährige, nee, 19?
18.
Die 18-Jährige ist meine Tochter, obwohl ich jünger bin. Und also ich fand das ziemlich schwierig, da durchzublicken. Aber dann so drehbuchartig war das absolut vollkommen okay. Es waren halt irgendwie ein bisschen zu viele Menschen, da konnte ich auch nicht ganz durchblicken manchmal. Aber sonst ging es eigentlich voll. Also ich finde, man gewöhnt sich dran. Es ist halt eine Familie. Und wenn man die Familie kennt, dann weiß man, das ist die, das ist die.
Ja. Wie war es bei dir, Ponima?
Also ich muss sagen, ich fand die Drehbücher super toll. Aber das ist halt auch total das Genre, was ich persönlich total mag. Ich habe Dark damals auch total gefeiert. Und ich liebe halt irgendwie so Serien, die so sehr ausgeklügelt sind. Mhm. Und wo irgendwie, keine Ahnung, im Laufe der Folgen dann irgendwelche Hinweise gegeben werden, die man dann erst irgendwie am Ende versteht. Und natürlich sind das viele Figuren, aber ich finde, dass Steffi das schon sehr gut geschrieben hat und dann auch im Nachhinein geschnitten hat, dass man das schon nachvollziehen kann. Irgendwie, wer ist die jüngere Version, wer ist die ältere Version? Und mir gefällt halt vor allem daran, dass es halt so eine komplexe Serie ist, die man halt auch wirklich mit voller Aufmerksamkeit gucken muss. Also das ist jetzt nicht irgendwie was, was man irgendwie nebenbei schaut oder macht man noch was anderes, sondern das braucht halt wirklich die komplette Aufmerksamkeit von einem. Aber das finde ich sehr, sehr cool.
Und du hast es schon gesagt, also es ist auch ein asiatisch geprägter Cast. Das ist nicht unwichtig, deshalb habe ich es überhaupt gesagt, weil sonst wäre es auch egal. Aber es ist schon wichtig, wie diese asiatisch gelesenen Menschen, würde ich jetzt mal wirklich sehr korrekt sagen, wie die in diese Geschichte hineinkommen. Also warum hast du dieses Element mit eingebracht und was bringt es dann wiederum für die Erzählung, die ja eine sehr deutsche Erzählung ist, finde ich, gerade 45 und so, ne?
Genau, also ich habe so eine Geschichte noch nie gesehen, vor allem nicht im deutschen Fernsehen, und das ist aber sehr nah an meiner Familiengeschichte dran. Und das ist natürlich, wenn man aufwächst als Kind und Jugendliche, super seltsam, dass man sich selbst nie wiedergespiegelt sieht im Fernsehen. Und ich habe mir immer gesagt, wenn ich mal die Möglichkeit dazu habe, dann werde ich das umsetzen. Und jetzt habe ich irgendwie schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, wie du gesagt hast, und hatte mich sehr bereit gefühlt, weil das natürlich auch Herausforderungen mit sich bringt. Aber ich wollte eben diese Perspektive einnehmen und das Gefühl damals, ich hatte eben auch viel Alltagsrassismus erlebt, wo ich aufgewachsen bin, aber auch in der, innerhalb der eigenen Familie, weil es eben eine Mixkulturen sind. Auch das sind so seltsame Erfahrungen, die man hat, aber die man, wenn man mit anderen Menschen spricht, die einen ähnlichen Background haben, die teilen. Und dann sagen wir wieder, warum haben wir das noch nie so gesehen? Und deswegen hatte ich das Gefühl, es ist eine unerzählte Geschichte, die aber ganz universell für viele Menschen stimmt. Und wie du sagst, es ist am Ende eine sehr deutsche Geschichte, weil sie ihren Ursprung in 1949 hat, Nachkriegszeit, und wie das dann da seinen Lauf genommen hat.
Also es ist auch ein Film, wie du sagst, über Alltagsrassismus. Es wird doch gewarnt am Anfang, weil solche Begriffe fallen. Das ist jetzt auch Teil der Geschichte. Aber ich finde es eben interessant, dass man so etwas Wichtiges, Brisantes einbringt im Genre. Also es ist ja Horror, so unterhaltsam. Vielleicht eben auch so eine Hintertür, dass Leute sich das ansehen und vielleicht mal nachdenken über Dinge, über die sie sonst nicht nachdenken würden.
Ja, absolut. Als Hintertür habe ich das benutzt, weil ich hatte eben versucht, diese Perspektive zu erzählen, habe so ein bisschen gemerkt, es ist schwieriger, das zu verkaufen, weil die Leute eben gerade lieber unterhalten werden möchten. Das möchte ich auch. Deswegen habe ich dann, klar, Get Out ist so ein Beispiel gewesen, wo man gesehen hat, sowas kann total unterhaltsam erzählt werden und trotzdem eine Message mitgeliefert werden. Und das habe ich mir so ein bisschen zum Vorbild genommen.
Hintertür ist überhaupt ein gutes Bild, weil Türen spielen eine große Rolle in diesem Horrorhaus. Aber darüber reden wir gleich. House of Young ist eine SWR-Serie, hat sich übrigens durchgesetzt, war ein richtiger Wettbewerb, habe ich gehört, da haben irgendwie 180 Leute oder so was eingereicht und entschied hat man sich dann eben beim SWR für dieses Projekt, übrigens natürlich auch im Schwarzwald, das muss ja dann auch sein, logisch, wenn es SWR ist, ist auch toll, was ist ja der deutsche Märchenwald irgendwie auch, und es ist auch ein Haunted House, nochmal, hatten wir gerade mit der Geisterschule, also ein verwunschenes Haus, das ist eine Serie von Stefanie Renn mit Purnima Greetz und Clara Jaschop und vielen, vielen anderen tollen Schauspielern und Schauspielerinnen. Und wir können ja auch schon mal sagen, dass wir wollen ja nichts spoilern, da müssen wir höllisch aufpassen, aber dieses Haus ist eben auch der Mittelpunkt. Also es ist ein leeres Haus, sehr lange schon leer. Dafür sieht es dann aber wieder erstaunlich gut noch aus, auch ein bisschen unheimlich, nicht? Und vielleicht kannst du mal sagen, wie weit dieses Haus wirklich mehr ist als nur Dekor.
Also das Haus war tatsächlich meine erste Idee und es war der erste Charakter, weil ich dachte, was wäre, wenn ein Haus Ohren und Augen hätte und sehen könnte, was die Familie, die in ihm lebt, tut und das auch behält und darauf reagiert. Und das fand ich irgendwie interessant, weil manchmal spürt man auch so Energien in Räumen, man merkt irgendwie so, man kommt irgendwo rein und da ist dicke Luft und dann erfährt man, oh, die haben sich gerade gestritten, und dass so Energien in so Häusern festhängt, und gerade in der asiatischen Kultur, bei mir eben auch in Taiwan, da glaubt man sehr stark an Ahnen, an Geister, da ist es eher normaler auch, dass es so Geistergeschichten, Geistererzählungen gibt, und sowas wollte ich eben auch erzählen in so einem Haus, deswegen stand das Haus tatsächlich ganz am Anfang als sein eigener wichtiger Charakter, und das hat sich auch nie geändert.
Und mit dem Haus kann man sich ja schon mal vorstellen, ist jetzt nicht alles so richtig in Ordnung. Also ich würde nicht sagen eine Spitzenimmobilie, sondern da liegt schon da was drauf. Es sieht toll aus von außen, innen sicherlich nicht dort gedreht, sondern eben
doch.
Da, alles innen und außen dort. Das ist natürlich super, das ist gleich die Frage an die Schauspielerin. Hilft sicherlich dann auch nicht, wenn man nicht ins Studio wechselt, sondern wenn das Haus auch euch vielleicht Angst gemacht hat manchmal? Wie war das?
Ach ja, das Haus hat mir schon ein bisschen Angst bereitet, um ehrlich zu sein. Also zum einen ist es natürlich total toll, einfach in einem Motiv zu spielen, wo halt auch wirklich fast alle Räume, die wir in der Serie benutzen, auch wirklich in diesem Haus sind. Das heißt, wir können uns teilweise in Szenen auch frei durch Räume bewegen. Das hilft total. Und warum mir dieses Haus ein bisschen Angst gemacht hat, ist, dass sich zwei der Kinderdarsteller, ich unter anderem, wir beide an unserem ersten Drehtag, glaube ich auch, einen Unfall hatten in diesem Haus. Jetzt nichts krass Tragisches oder so, aber irgendwie war das dann doch irgendwie sehr spooky, dass es dann bei der Mengran, die hat die Xia gespielt, am ersten Drehtag einen kleinen Unfall gab und dann auch noch bei mir. Und dann waren wir so, oh Gott, hoffentlich dann nicht auch noch bei Clara, die als nächstes dann kommt. Aber bei dir ist zum Glück nichts passiert, ja, oder?
Nee, ich habe eine Tür kaputt gemacht.
Aber ah ja, ich auch. Das Tür ist okay.
Sind ja nicht unwichtig. Und dieses Haus ist eben deshalb auch verflucht, weil es, kann man glaube ich schon sagen, steht überall, weil eben zwei Mädchen im Abstand von 50 Jahren verschwunden sind. Und zwar spurlos.
Ja. Genau, die Mädchen verschwinden, aber mit den Mädchen verschwinden die Räume, in denen sie sich aufgehalten haben, und die tauchen nie wieder auf, die Mädchen nie und die Räume auch nie, und das Haus hat sich eben irgendwie bewegt, und das ist genau das Mysterium, wo sind die hin und wo sind die Mädchen?
Und vielleicht könnt ihr mal für eure Figuren auch mal sagen, so ungefähr mal so einordnen, damit die Leute mal wissen, also wenn sie es dann sehen, wofür steht ihr, in welcher Phase. Tragisch bedrückt sind sie alle. Das ist ganz klar. Ist auch logisch. Also sie wohnen ja nicht in dem Haus. Die jungen Leute hängen da so ab und so. Aber früher haben sie da mal gewohnt. Und das ist ja natürlich auch irritierend, wenn nicht nur Menschen verschwinden, sondern ganze Zimmer plötzlich weg sind. Ne? Da werden ständig Wände eingeschlagen und man sagt, oh, wir müssen doch die Zimmer sein. Das ist so eine schöne Besessenheit. Also wo steht ihr jetzt, also eure Figuren in dieser Familie?
Also bei Jess ist es ja so, dass ihre kleine Schwester Isabel verschwindet im Bügelraum. Mhm. Und
den es dann auch nicht mehr gibt, ist ja klar.
Genau, ja, gibt es auch nicht mehr. Ja. Und ich fand, für Jessie war es, zum Beispiel als ich Jessie gedreht habe, wusste ich nicht ganz, wer ist eigentlich Jessie. Bis ich dann realisiert habe, Jessie weiß es selber nicht. Sie ist gerade ziemlich verloren, ihre Schwester ist weg und die Eltern denken, dass es ihre Schuld ist. Und ganz tragisch, ganz schlimm und ich finde, sie ist komplett verloren, wie Isabel. Und dann später passiert auch noch was Tragisches und dann war sie komplett nicht mehr vorhanden.
Ganz tolle Figuren sind das, finde ich, auf die geschrieben sind und wie ihr sie spielt. Wie ist es bei dir?
Genau, ich spiele dann wiederum die Tochter von Jessie und tauche dann auf in der Gegenwart.
Ja.
Du spielst ja 1999 und ich bin dann Mila, die Tochter von Jessie in der Gegenwart. Und wie ihr gerade gehört habt, macht Jessie einfach 1999 super viel durch. Ihre kleine Schwester verschwindet. Sie hat totalen Stress mit ihrer Familie, weil die denken, dass sie irgendwie dafür verantwortlich ist und trägt somit halt auch natürlich sehr viel Traumata in sich. Was sie aber ihrer Tochter nie sagt, wahrscheinlich auch irgendwie aus dem Schutzreflex, weil sie ihr Trauma nicht weitertragen möchte an ihre Tochter. Aber dadurch, dass sie halt mit ihrer Tochter nicht drüber redet, entsteht da natürlich auch ein komisches Verhältnis und einfach so eine Distanz von Mutter und Tochter. Und Mila ist so einfach sehr distanziert, nicht nur von ihrer Mutter aufgewachsen, sondern auch von ihrer deutsch-chinesischen Kultur und ist da einfach total neugierig. Und die Serie beginnt damit, dass wir in der Gegenwart dann zurückkehren in dieses Haus und Mila möchte einfach wissen, was in diesem Haus passiert ist und was ihre Geschichte ist.
Das habt ihr beide wunderbar beschrieben. Ganz herzlichen Dank dafür, weil es eben auch das Grundthema ist des Films. Identität, wer bin ich eigentlich, was prägt mich nicht? Und diese Rückkehr zu den Wurzeln, auch wenn die was Unheimliches haben, ist ja eben auch eine Rückkehr zur eigenen Identität. Also das ist ein ganz wichtiges Thema dieses Films. Noch ein Wort, weil also ich weiß auch wirklich nicht, wie es ausgeht. Das macht mich rasend übrigens gerade. Das erzählt ihr nachher nochmal was. Also nach drei Teilen ist man noch richtig schön in der Luft. Ne? Also kein blassen Schimmer, wie das irgendwie sich löst. Aber was man natürlich schon sieht in diesen drei Teilen, es werden hier auch die drei gezeigt, das ist eben euer Ansatz, märchenhaft zu erzählen. Also nicht nur der deutsche Märchenwald, es gibt sogar den deutschen Märchenbrunnen, in den man reinsteigen oder reinfallen kann. Ich bin als Kind immer gewundert, wieso fällt man runter und ist dann oben bei Frau Holle. Aber das ist ja Märchen eben. Also wie habt ihr das so aufgebaut, auch für euch, dass man eben was sieht, was durchaus was zu tun hat, auch so mit dem deutschen Unbewussten. Und das ist ja wiederum ganz eng verbunden mit den Grimms.
Absolut. Meine Mutter hat mir, als ich klein war, tatsächlich Grimms Märchen zum Einschlafen vorgelesen und ich dachte mir immer, ja, so wohl fühle ich mich jetzt gerade nicht dabei. aber das hat man irgendwie so gemacht und mit diesen Geschichten bin ich aufgewachsen und auch wenn man im Schwarzwald aufwächst, man merkt dann erst, wenn man eine Weile weg war und wieder herkommt, wie dunkel das tatsächlich ist und deswegen heißt der Schwarzwald Schwarzwald, weil es wirklich einfach so unfassbar dunkel ist. Und mit diesen ganzen Gefühlen bin ich eben aufgewachsen und die haben immer so ein bisschen was Ungutes in mir ausgelöst und das zu greifen, das war so die große Herausforderung und dann eben sich dieser Mystik zu bedienen und eben auch, was die deutsche Geschichte so hergibt, das hat ehrlich gesagt riesen Spaß gemacht und du hast den Brunnen erwähnt, den gab es nicht in diesem Wald, den hat unsere Szenenbildnerin übrigens Cosima Wellenzer, die auch In die Sonne schauen gemacht hat, der letztes Jahr in Cannes gewonnen hat, die hat diesen Brunnen gebaut und in den Wald gestellt.
Toll, sieht wirklich toll aus, muss immer. Kompliment bitte und liebe Grüße. Ich bedanke mich sehr herzlich, hat riesen Spaß gemacht, mit euch zu reden. Ihr seid einfach mal leider viel zu professionell, um doch was zu verraten. Ich hatte mal gedacht, ah, vielleicht rutscht doch was raus. Nix da. Also, man kann immer diese drei ersten Episoden sehen und zwar hier noch. Es gibt noch zwei bisher noch nicht völlig ausverkaufte Episoden. Sechs Episoden sind insgesamt, drei werden gezeigt und zwar im Kubix 9, morgen um 19.45 Uhr, also ist am Alexanderplatz und in der Akademie der Künste, Hanseatenweg, so ein Riesensaal da. Also, gibt es gleich auch noch ein paar Karten.
Gibt noch ein paar Karten und Ponima und ich werden auch beide da sein. Wer mit uns sprechen möchte, bitte, bitte kommt.
Toll, um 10 Uhr ist das dann am Sonntag am Publikumstag. Erstmal ganz herzlichen Dank euch und im Herbst dann haben wir dann alle sechs Teile und können durchbinschen dann richtig. Dankeschön euch.
Dankeschön.
Vielen Dank. Dankeschön.
Und wir sind jetzt auch wirklich fertig jetzt hier. Leider. Aber schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir melden uns morgen wieder. Erstmal um 12 mit der Filmsendung, ganz normal, 12 Uhr mittags. Unter anderem mit Lena Ozendowski. Die ist nämlich in der Jury für Generation, also für Kinder- und Jugendfilme. Sina Martens kommt zu uns, die ja gleich zwei neue Serien hat. Eigentlich nicht bei der Berlinale. Also morgen gibt es auch einiges zu bereden über Serien. Und dann ab 19 Uhr eben direkt vom Marlene-Dietrich-Platz aus in diesem Hub heißt das. Das ist dieser Pavillon, wo ich nie genau weiß, warum es eigentlich Hub heißt. Vielleicht kriegst du morgen mal raus, dann sind wir vor Ort. Da versuchen wir möglichst viele Bärengewinner und Gewinnerinnen zu uns zu ziehen. Also nochmal danke, dass ihr da wart. Ganz lieben Dank, Estin, Laura, Lara. War eine lange Woche. Lara und allen anderen, Jochen. Schön, dass ihr alle da wart. Mir hat Spaß gemacht mit euch. Aber Lara, wir sehen uns ja morgen früh gleich wieder, ne? 12 Uhr. Also nicht mehr so lange machen heute Abend. Dankeschön euch allen. Viel Spaß. Tschüss, bis morgen.